Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird: Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn: Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Wir wollen zunächst einmal einen kleinen Blick hineinwerfen in die Geschichte. Nachdem das Nordreich Israel bereits im Jahre 722 vor Christus in die Gefangenschaft nach Assyrien geführt worden war, geriet das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem in den Jahren 606 bis 586 vor Christus unter die Herrschaft Babylons. Jerusalem mit der Burg Zion und dem herrlichen Tempel Salomos wurde 586 vor Christus von Nebukadnezar zerstört. Viele Bewohner des Landes wurden nach Babel in die Gefangenschaft geführt. 70 Jahre sollte diese Gefangenschaft dauern, so hatte es Jeremia geweissagt. Nach 70 Jahren wurde den Juden durch den Perserkönig Kyros die Erlaubnis erteilt, wieder nach Hause zurückzukehren. Wir lesen das im ersten Kapitel des Buches Esra. Nur ein Teil der Juden nutzte diese Gelegenheit und mit ihnen machte Gott einen neuen Anfang. Unter der Leitung des Schriftgelehrten Esra wurde der Tempel wieder aufgebaut, allerdings blieben die Juden unter der Fremdherrschaft der sich ablösenden Weltmächte. Zur Zeit des Wiederaufbaus traten die drei Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi auf. Die besondere Aufgabe Sacharjas bestand darin, das Volk zur inneren Erneuerung zu führen. Darüber hinaus haben wir in diesem Propheten wunderbare Verheißungen. Blick auf das erste Kommen und die Wiederkunft Jesu und die damit verbundenen Verhältnisse in Israel und der Völkerwelt. Und nun befinden wir uns hier im vierten Kapitel in der fünften Vision, die dem Sacharja geschenkt worden war. Es geht hier um den goldenen Leuchter und die zwei Ölbäume. Und die Kernaussage in diesem Abschnitt liegt in Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer unter uns einmal in Israel war, der weiß vielleicht, dass vor dem Parlament Israels in Jerusalem, der Knesset, eine große Reproduktion der Menorah, des siebenarmigen Leuchters, steht. Und am Fuße dieses Leuchters sind die Worte aus Sacharja 4,6 eingraviert. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Israels Bestimmung war es und soll es in Zukunft sein, und darauf weist dieser siebenarmige Leuchter hin, ein Licht für die Völker zu sein, die Offenbarung Gottes in seinem Wort in die Völkerwelt hineinzutragen. Das ist in diesem Zeitabschnitt, in diesem Zeitalter die Aufgabe der Gemeinde Jesu, nämlich das Heil, das uns in Christus geschenkt ist, bekannt zu machen. das helle Licht des Evangeliums in einer dunklen Welt aufleuchten zu lassen. Damals wurde der Tempel wieder aufgebaut als äußeres Zeichen dafür, dass Gott sich seines Volkes wieder in Gnaden angenommen hatte. Und darauf kommt es an, das ist das Entscheidende, und das lag dem Propheten Sacharja ganz besonders am Herzen. Es ging um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Auch als sie anfingen, den Tempel zu bauen, rief der Prophet Sacharja noch um zu dem Gott Israels. Es lag ihm also ganz besonders auf dem Herzen, dass das Volk nicht nur rein äußerlich das Werk Gottes in Angriff nahm, sondern dass es innerlich stimmte, dass man innerlich verbunden war mit dem lebendigen Gott, dass er wieder, er ganz persönlich zu seinem Recht kam. Aber dann geht es eben auch um den Bau des sichtbaren Tempels, um den Wiederaufbau. Und Gott selbst hatte dieses Werk angefangen, dadurch, dass es dem König, dem persischen König Kyros, ins Herz gegeben hatte, die Israeliten, die Juden, wieder in ihr Land ziehen zu lassen, um dort den Tempel zu bauen. Und etliche folgten diesem Aufruf, machten sich auf den beschwerlichen Weg und fingen dann dort in Jerusalem mit dem Bau des Tempels an. Ich lese einmal aus dem ersten Kapitel des Buches Esra von Vers 1 an. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Wir sehen also, Gott erweckte den Geist des Kyros, des persischen Königs, und Gott erweckte den Geist derer, die sich dann aufmachten, um dort in Jerusalem mit dem Bau des Tempels, mit dem Wiederaufbau des Tempels zu beginnen. Der Anfang liegt also nicht bei den Juden, sondern der Anfang liegt bei dem Gott Israels. Der Anfang liegt bei Gott selbst. Er rührte die Herzen an. Er machte die Einzelnen willig. Er erweckte den Geist des Kyros und er erweckte den Geist dieser Juden, die dann bereit waren, sich aufzumachen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder ins Auge fassen, auch im Blick auf den Bau der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Gott macht immer den Anfang. Wenn er nicht den Anfang macht, ist alles vergeblich. Was Menschen sich ausdenken, was Menschen in Angriff nehmen, aus sich selbst heraus, aus ihren oftmals gut gemeinten Gedanken heraus, ist vergeblich. Sondern es muss seinen Anfang haben in Gott, neutestamentlich gesprochen, in Christus. Auch deine Bekehrung, deine Hinwendung zu Gott, zum Herrn Jesus, wenn sie wirklich echt ist, hat sie der Herr begonnen, nicht du selbst. Du hast dich also nicht irgendwann mal hingesetzt, hast dir Gedanken gemacht und hast dann eine Entscheidung getroffen für den Herrn Jesus, sondern Gott hat dein Herz angerührt, wenn es wirklich echt war, hat Gott dein Herz angerührt, er hat dich überführt von der Sünde und er hat dich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, deinen Erlöser, gebracht. Der Anfang liegt immer bei ihm und das sehen wir gerade hier auch im ersten Kapitel des Buches Esra. Und so machten sich dann einige auf den Weg. Und ich betone das noch einmal, nur diejenigen machten sich auf den Weg, deren Herzen Gott angerührt hatte. Die anderen blieben dort, in Babel. Ihnen war der Weg zu beschwerlich. Sie hatten sich dort gut eingerichtet, in Babel, in der Fremde, und sie sehnten sich offensichtlich nicht zurück nach Jerusalem. Nur dieser sogenannte heilige Überrest machte sich auf. Und das finden wir immer wieder im Alten Testament, dass es um diesen heiligen Überrest geht. Um eine kleine Schar inmitten der Gesamtheit des Volkes Israel. Also nur solche machten sich auf, deren Herzen Gott angerührt hatte, deren Geist erweckt worden war durch Gottes Gnade und durch sein Wort. Und fingen dann an, den Grund des Tempels zu legen. Wir erfahren davon ebenfalls im Buch Esra und auch hier in diesem Abschnitt in Vers 9. Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet. So können wir es dann auch nachlesen in Esra Kapitel 3, Vers 11. Die Hände Serubabels haben dies Haus begründet oder gegründet. Und nachdem das geschehen war, nachdem nun also das Fundament gelegt war, musste es ja auch weitergehen mit dem Bau des Tempels. Und da gab es enorme Schwierigkeiten. Da gab es Schwierigkeiten von Seiten der Feinde des Volkes Israel. Israel hat es ja immer wieder mit seinen Feinden zu tun, bis in unsere Zeit hinein. Und da wollten etliche mitbauen, ähnlich wie auch beim Mauerbau unter Nehemia. Einige wollten mitbauen und man sagte ihnen, nein, das ist nicht eure Sache. Das ist nicht euer Werk. Das ist ein guter Hinweis auch für solche, die meinen, man könnte in unserer Zeit mit allen möglichen Leuten, auch mit liberalen Leuten, gemeinsame Sache machen zum Bau des Reiches Gottes. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Reich Gottes kann nur von solchen gebaut werden, die auch den Geist Gottes haben, von den anderen nicht. So war es damals und man sagte, nein. Und zog sich natürlich umso mehr die bittere Feindschaft dieser Leute zu, die im Grunde ihres Herzens ja Feinde des Reiches Gottes, Feinde des Gottes Israels und Feinde des Volkes Israels waren. Also da gab es große Probleme, große Schwierigkeiten und manche resignierten in dieser Zeit und das Werk musste auch zeitweise stillliegen, man kam einfach nicht mehr weiter. Und da bedurfte es mutmachender Worte, ihr Lieben. Und das ist mir zunächst einmal ganz, ganz wichtig auch für uns, die wir ja in einer Zeit leben, wo sich so wenig tut zum Bau des Reiches Gottes, zumindest im sichtbaren Bereich. Man sieht so wenig von dem, was Gott tut, zumindest hier bei uns in unseren Breitengraden. Und da brauchen wir unbedingt mutmachende Worte, wie sie auch damals dem Volk Israel gegeben worden waren, damit wir nicht resignieren. Man kann oft so müde werden, gerade in unseren Tagen. Es wird zum Ausdruck gebracht, auch in einem unserer schönen Lieder. Oft wird man so müde im Lauf der Nachfolge Jesu, so müde und matt. Und da bedarf es, dass der Geist Gottes uns durch das Wort Gottes neu ermutigt, doch die Flinte nicht ins Korn zu werfen, das Handtuch nicht zu werfen, sondern weiterzumachen im Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes, dass der Heilige Geist das Werk Gottes tut. Auch in einer Zeit, in der rein äußerlich wenig davon zu sehen ist. Wir wissen alle, was Worte ausmachen können. Im persönlichen Bereich, in der Geschichte eines Volkes können wir das beobachten, auch in der Geschichte der Völkerwelt, dass Worte Menschen und Menschenmassen geradezu in Bewegung setzen können. Zu einem ganz bestimmten Zweck und zu einem ganz bestimmten Ziel. Also Worte sind von großer Bedeutung. Und im Reich Gottes geht es um das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Mittel, das Gott gebraucht, um seine Gemeinde zu ermutigen, um sie immer wieder in Bewegung zu setzen. Damit sie nicht auf der Strecke bleibt, um sie auch zu korrigieren. Wir haben vorhin schon gehört im Gebet, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns in alle Wahrheit zu leiten. Und gemeint ist die Wahrheit der Heiligen Schrift, die Wahrheit des Wortes Gottes. Wir brauchen das Wort unbedingt. Es gibt einen Mann im evangelikalen Bereich namens Rick Warren, der einmal gesagt hat, in jüngster Zeit gesagt hat, was wir in unseren Tagen brauchen, ist eine Reformation der Tat. Zur Zeit Martin Luthers gab es eine Reformation des Wortes. Das brauchen wir in unseren Tagen nicht mehr. Wir brauchen eine Reformation der Tat. Das ist ein großer Irrtum. Was wir brauchen, ist eine Reformation vom Wort Gottes her. Das brauchen wir. Nun ist die Zeit schon so weit fortgeschritten, dass im Großen diese Reformation nicht mehr geschehen wird. Aber im Kleinen darf immer wieder eine Erneuerung durch Gottes Wort stattfinden. Es geschieht nicht durch die Tat, sondern es geschieht durch das Wort der Bibel. Dass es dann auch zur Tat kommt, ist eine Frucht des Wortes. Am Anfang steht das Wort und nicht die Tat. Darauf wollen wir immer wieder hinweisen. Es gibt im weltlichen Bereich viele Beispiele dafür, dass das Wort es gemacht hat. Und was das Geistliche angeht, können wir nicht oft genug darauf hinweisen, dass es das Wort ist. Lass mich aus dem weltlichen Bereich noch ein Beispiel bringen, das ich jetzt noch erinnert wurde, aus dem frühen Mittelalter. Da gab es die schottischen Unabhängigkeitskriege. Der erste Unabhängigkeitskrieg dauerte von 1296 bis 1306. Und da gab es die berühmte Schlacht von Stirling Bridge. Die Schotten hatten einen mutigen Führer namens William Wallace. Und bevor sie nun in die Schlacht hineingingen gegen die Engländer, die übrigens eine vielfache Überzahl darstellten, eine vierfache Überzahl, bevor sie in diese Schlacht hineingingen, hielt ihnen dieser William Wallace eine flammende Rede. Denn sie alle waren verzagt. Sie alle dachten, es gibt keine Chance gegen die Engländer. Und dann hielt er ihnen eine bewegende Rede und appellierte an ihren Freiheitsdrang, an ihre Sehnsucht nach Freiheit von diesem schlimmen, tyrannischen Joch der Engländer. Und sie wurden alle mit Mut erfüllt, mit Zuversicht erfüllt und zogen dann in die Schlacht und gewannen tatsächlich diese Schlacht. Nicht zuletzt aufgrund der Überheblichkeit der Engländer. Aber sie gewannen diese Schlacht. Und wir sehen, wie wichtig das Wort ist, schon allein im rein menschlichen Bereich. Und wie wichtig ist es, dass der Heilige Geist uns ermutigt, durch Gottes Wort nicht zu resignieren in einer Zeit, in der es nur wenig Wirken des Geistes Gottes gibt an den Herzen der Menschen. Dass wir doch nicht verzagen, sondern dass wir immer wieder neuen Mut bekommen Und dazu soll dieses Wort heute Morgen auch dienen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Das ist das mutmachende Wort, das hier durch Sacharja dem Volk Gottes gegeben wird und das ja auch uns gilt. Es soll also nicht durch unsere Kraft geschehen, sondern durch den Geist Gottes. Ähnlich wird es uns berichtet im Buch Esra, Kapitel 5. Ich lese uns einmal die Verse 1 und 2. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkt. Es war durch diese Weissagung, durch die Weissagung der Propheten, eines Propheten Haggai und Sacharja, wurden sie gestärkt, wurden sie ermutigt, jetzt doch weiterzumachen, trotz der enormen Widerstände, mit denen sie es in diesem Werk Gottes zu tun hatten. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, das heißt, das Heer weist uns hin auf eine Ansammlung von vielen und mit der Kraft ist das Vermögen des Einzelnen gemeint. Und das bedeutet doch nichts anderes. Gottes Werk in dieser Welt soll nicht durch eine Vielzahl von Menschen geschehen, durch beeindruckende Menschenmassen und auch nicht durch die Tüchtigkeit Einzelner, sondern allein durch die Kraft des Heiligen Geistes, der sich durch Gottes kraftvolles Wort mitteilt. Von Anfang an war das Wirken des Heiligen Geistes ausschlaggebend für den Erfolg ihrer Arbeit damals. Und durch die ganze Bibel hindurch zieht sich das Zeugnis, dass Gottes Reich nur durch Gott selbst gebaut werden kann. Das Reich Gottes kann nur durch Gott selbst, durch seinen Geist gebaut werden. Und um das deutlich zu machen, hat Gott sein Volk, damals sein Volk Israel, heute die Gemeinde Jesu, immer wieder vor Unmöglichkeiten gestellt, um sich dann als der zu offenbaren, bei dem kein Ding unmöglich ist, und der wohl in der Lage ist, sein Werk trotz aller Widerstände hinauszuführen. Und manchmal hat Gott zu eigenartigen Mitteln gegriffen, um seine Macht zu demonstrieren. Manchmal hat er ganz schwache Werkzeuge gebraucht, um seine Kraft zu offenbaren. Wir erinnern uns beispielsweise an Gideon und seine kleine Schar, die von Gott ganz gezielt von 32.000 Mann auf 300 Mann reduziert worden war. Und dann haben sie die Schlacht mit Tonkrügeln und Fackeln und einem Feldgeschrei gewonnen. Oder wir denken an das mutige Vorgehen Jonathans mit den Worten, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ist doch für Gott gar kein Problem. Er ist doch nicht auf eine große Menschenmasse angewiesen. Er ist auch nicht auf die Tüchtigkeit des Einzelnen angewiesen. Er baut sein Reich ganz alleine. Er gebraucht Menschen, aber er tut sein Werk ganz alleine. Und mit einem Eselskinnbacken, ich habe es in diesen Tagen noch gelesen, die Geschichte von Simson. Mit einem Eselskinnbacken erschlug Simson 1000 Philister. Nun, wie viel Wunder hat Gott in seinem Volk getan? Immer dann, wenn das Volk Israel in großer Enge war, hat Gott sich als der geoffenbart, bei dem kein Ding unmöglich ist, der alles vermag, der wohl in der Lage ist, seine Sache selbst hinauszuführen. Das Werk deiner Hände wollest du nicht fahren lassen. Und Gott hat es nicht fahren lassen, bis in unsere Tage hinein. Und vergessen wir bitte auch nicht, dass die Sache Jesu mit ein paar Jüngern begann, die in sich selbst sehr schwach und sehr unvollkommen waren. Das zeigen uns die Evangelien, die keine akademische Ausbildung genossen hatten. Petrus hatte nicht in der Hochschule gesessen und dort irgendeinen akademischen Grad erworben, einen akademischen Titel erworben. Ich meine, wir wollen das ja nicht geringschätzen. Und auch das kann Gott wunderbar gebrauchen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Darauf wollen wir immer wieder hinweisen. Petrus war eben kein Akademiker, er war ein einfacher Fischer. Und andere waren auch einfache Leute. Und sie machten einen großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, die dann sagten, das sind doch ganz einfache, das sind doch ungelehrte Leute. Das sind doch keine Leute, die eine besondere Ausbildung genossen haben. Und dennoch reden sie in einer solchen Kraft, dass alle Menschen beeindruckt sind von dem, was sie sagen. Worin bestand ihr Geheimnis? Worin bestand ihr Geheimnis? Nun, das ist uns allen klar. Der Geist Gottes erfüllte ihre Herzen. Es war der Heilige Geist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und es wäre schön, wenn man in unserer Zeit, es wäre nicht nur schön, sondern es wäre außerordentlich wichtig und bedeutsam, wenn man in unserer Zeit nicht nur so viel Wert legen würde auf eine gute Ausbildung, sondern vor allen Dingen darauf, dass Menschen erfüllt sind mit dem Herrn Jesus, erfüllt mit dem Geist Gottes, damit das Werk Gottes geschieht. Das ist doch letztlich das Entscheidende. Es erfüllte sich an ihnen die Verheißung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und darum ist die Apostelgeschichte nicht eigentlich eine Geschichte der Apostel, sondern sie ist die Geschichte des Heiligen Geistes, der durch die Apostel wirkte, der die Apostel als Werkzeuge gebrauchte, um das Reich Gottes durch das Wort Gottes vorwärts zu bringen, auszubreiten. Gott wirkte damals mächtig an den Herzen der Menschen. Und dass es bis in unsere Zeit hinein Menschen gibt, die zu Jesus gehören, das ist ein Wunder Gottes, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und um auf Israel in unserer Zeit zurückzukommen, ist nicht auch die Staatsgründung Israels und seine weitere Existenz in den letzten Jahrzehnten ein Beweis der Macht Gottes. Erstaunliche Dinge werden von den anfänglichen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Israelis berichtet. Das Kräfteverhältnis stand damals 50:1 für die Araber. Stellen wir uns das einmal vor. Und jemand schreibt, Berichterstatter meldeten zeitweilig bereits das Ende des jüdischen Widerstandes, aber es kam anders. Selbst viele Juden rechneten mit der totalen Ausrottung aller jüdischen Ansätze im Lande. Die Juden verwendeten in Ermangelung von Waffen moderne Jericho-Posaunen, nämlich Schreckattrappen und Geräuschkulissen. Übereinstimmend berichteten jüdische Soldaten von verschiedenen Frontabschnitten, dass in der höchsten Not Gott selber eingegriffen habe. Die gegnerische Übermacht ergab sich oder floh vor dem Erscheinen der sichtbar unsichtbaren Heerscharen, die den Krieg entschieden haben. Ihr Lieben, und das, was für alle Zeiten in der Geschichte des Reiches Gottes galt, das gilt auch für heute. Es kommt also, fassen wir es noch einmal zusammen, nicht auf unsere natürliche Begabung an, obwohl Gott sie gebrauchen kann. Wir denken an einen Apostel Paulus, der ein sehr begabter Mann gewesen ist, in jeder Hinsicht. Es kommt auf die Kraft des Heiligen Geistes an. Es kommt nicht auf menschliche Mittel und Möglichkeiten und Methoden an, sondern es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Mittelmäßige oder schwache Begabung sind kein Hindernis, um für Gott brauchbar und fruchtbar zu sein. Das auch besonders als Ermutigung für solche unter uns, die sagen, ja, ich habe nicht allzu viel gelernt und ich bin auch nicht großartig begabt und überall sehe ich meine Grenzen. Gott kann dich in wunderbarer Weise gebrauchen. Wenn der Geist Gottes in deinem Herzen Raum hat, du tief verwurzelt bist in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, kann Gott dich wunderbar zum Segen setzen für andere Menschen. Ein Hauptgrund dafür, warum Gott so vorgeht, warum dieses gerade Gottes Weise ist, uns schwach zu machen in uns selbst, um dann seine Kraft in uns und durch uns zu offenbaren, liegt in dem, was Gott dem Gideon damals sagte: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Jetzt kommt's. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Da haben wir es, ja? Weil jeder Mensch neigt von Natur aus dazu, wenn er gelingen hat, wenn er Fortschritte macht, wenn er Erfolg hat, sich selbst die Ehre zu geben. Sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du mal wieder gut hingekriegt. Jeder von uns. Wir sind von Natur aus alle stolze Menschen. Eingebildet auf das, ja, was wir doch gar nicht erworben haben, was Gott uns doch geschenkt hat. Ja, aber so töricht sind wir. So blind sind wir für uns selbst, dass wir uns auf das etwas einbilden, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Wofür wir ihm auch die Ehre geben sollten. Und damit wir ihm die Ehre geben, richtet Gott die Dinge immer wieder so ein, dass sie Menschen unmöglich sind oder dass wir sagen müssen, das ist also wirklich absolut nicht mein Verdienst, ist nicht unser Verdienst, sondern einzig und allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass uns das gelungen ist, dass dieses oder jenes geschehen ist. Einzig und allein der Gnade Gottes, dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir kommen zurück hier zu diesem wunderbaren Text. Zerubabel hatte den Grundstein des Tempels gelegt, so haben wir gehört. Und nun gibt Gott ihm selbst die Zusicherung, dass seine Hände, nämlich die Hände Zerubabels, aber letztlich der Geist Gottes, der diese Hände lenkte und leitete, das Werk auch vollenden sollten. Die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Eine wunderbare Zusage, die Gott hier dem Volk Israel gibt. Und das bedeutet doch, dass alle Schwierigkeiten überwunden werden sollten durch den Geist Gottes. Alle Probleme. Wer bist du, so lesen wir hier, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Wer bist du? Und ich denke, das ist auch unser aller Erfahrung, dass wir manchmal mit solchen Schwierigkeiten und Problemen zu tun haben, dass sie wie ein großer Berg vor uns stehen und wir wissen nicht, wie wir da drüber kommen sollen. Wir wissen nicht, wie wir die Schwierigkeiten aus dem Wege räumen sollen. Und sind dann leicht entmutigt. Jeder von uns macht solche Erfahrungen. Aber da haben wir die herrliche Verheißung, die Gott hier damals seinem Volk gegeben hat und die auch uns gilt. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel, das ist der Statthalter gewesen, zur Ebene werden musst? Das heißt also, alle Probleme und Schwierigkeiten werden durch den Geist Gottes aus dem Wege geräumt werden. Du darfst das im Glauben erfassen. Wenn es dir in erster Linie um den Bau des Reiches Gottes zu tun ist, wenn du in erster Linie nach dem Reich Gottes trachtest, dann werden alle Probleme gelöst werden. Sie sind schon gelöst durch die Auferstehung Jesu. Der Stein ist weggewälzt vom Grab. Alle Probleme sind schon gelöst und Gott wird das in die Praxis umsetzen durch seinen Geist und du wirst es erfahren und erleben, dass all das, worum du dich jetzt bekümmerst und dir Sorgen machst und was so unüberwindlich vor deiner Seele steht, du wirst erfahren, dass das alles geebnet wird, dass das alles aus dem Wege geräumt wird. Wie oft haben wir das erlebt? Nimm das doch im Glauben in Anspruch. Statt Zerubabel, setz doch den Herrn Jesus ein. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor dem Herrn Jesus zur Ebene werden musst? Er muss zur Ebene werden, er muss weichen, ob er will oder nicht. Alles, was dem Bau des Reiches Gottes im Wege steht, muss überwunden werden durch den Geist Gottes und ist schon überwunden worden durch das herrliche Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz und in der Auferstehung. So, und deshalb wird es auch ein gutes Ende geben. Es gab einen guten Anfang, Gott hatte diesen Anfang gemacht. Dann kamen die großen Probleme, die großen Schwierigkeiten. Gott ermutigte sein Volk. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Alle Probleme werde ich durch meinen Geist aus dem Wege räumen. Und es wird zu einem guten Ende kommen. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und so ist es ja dann auch geschehen. 4 Jahre nach dieser Weissagung wurde der Tempelbau vollendet. Und nun weisen wir zum Abschluss noch auf etwas Wunderschönes hin. Es heißt hier, er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Menge übersetzt mit Heil, Heil, Heil. Es steht im Hebräischen ein Wort, das die Bedeutung hat von Gnade. Es geht also hier um nichts anderes als um Gnade. Gnade war es, dass die Juden in ihr Land zurückkehren durften. Gnade war es, dass sie mit dem Tempelbau beginnen durften. Und Gnade, als der Schlussstein gesetzt wurde. Und genau das ist es, was wir sagen können im Blick auf das Große des Reiches Gottes, im Blick auf den Bau der Gemeinde Jesu in unserer Zeit und im Blick auf jeden Einzelnen, der dazugehört, der wiedergeboren ist, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gnade hat bei dir den Anfang gemacht. Gnade führt dich weiter durch alle Schwierigkeiten hindurch und Gnade wird auch den Schlussstein setzen. Es ist alles, aber auch wirklich alles Gnade. Und dann denke ich immer an eine alte Schwester, die über 90 Jahre alt geworden ist und die das immer wieder sagte. Es ist alles Gnade, sagte sie, alles Gnade. Das Wort Gnade im Hebräischen Chen geht wohl auf die Bedeutung von beugen, neigen zurück. Gnade bedeutet, dass Gott sich in Zuneigung zu uns herabbeugt. Wir lesen da ein schönes Wort im Psalm 18, Vers 36. Deine Herabneigung machte mich groß. Das ist ein wunderbares Wort. Gott neigt sich zu dir und zu mir. Gott neigt sich zu seiner Gemeinde. Gott neigt sich zu seinem Volk Israel herab. In seiner großen Güte und Barmherzigkeit. Das ist Gnade. Im Blick auf den kommenden Messias hat sich Gott damals zu Israel herabgeneigt. In Christus Jesus hat sich Gott zu uns herabgeneigt. Und wird sich in Zukunft zu seinem Volk Israel herabneigen und zur gesamten Völkerwelt. Und die Regale, in denen die wunderbaren Schätze Gottes gelagert sind, sind zu hoch für uns. Wir reichen nicht heran, ihr Lieben. Selbst wenn wir versuchen würden, die Leiter des frommen Erfolges hinaufzuklettern, um sie zu erreichen, wir kämen immer zu kurz. Wir kommen nicht dran. Ein kleines Kind, das irgendwo etwas auf dem Schrank haben möchte, es kommt nicht dran. Es braucht Papa oder Mama, damit es in den Genuss des Begehrten kommen kann. Und so ist es auch mit uns. Gott muss all die Segnungen, die er uns bereitet hat, zu uns herunterbringen. Und das hat er getan in Jesus Christus. Gott hat sich zu uns herabgeneigt und hat uns seine ganz, ganz große Zuneigung gezeigt. Und hat sich uns selbst, die wir nichts als Zorn verdient haben, und alle guten Gaben nahegebracht. Und darum, und jetzt merkt euch das, schreibt euch das, lasst euch das ins Herz hineinschreiben. Wir feiern das Pfingstfest, da geht es um den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist geht es immer um den Herrn Jesus, um sein wunderbares Erlösungswerk. Von daher wirkt er. Darum ist auch der Heilige Geist nicht die Gabe Gottes für fromme Leistungen, sondern für bedürftige Sünder. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du den Heiligen Geist empfangen? Könntest du mit Ja antworten? Oder würdest du in deinem Herzen denken, ja, da fehlt ja noch so vieles in meinem Leben und das müsste ich eigentlich noch tun und da gefalle ich Gott nicht so recht und dieses und jenes. Wäre das deine Antwort oder könntest du mit großer Gewissheit, mit großer Freudigkeit im Herzen sagen, jawohl, ich weiß, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Weil der Herr mir meine Sündhaftigkeit aufgezeigt hat, weil ich als verlorener Sünder zu ihm gekommen bin und seine Gnade in Empfang genommen habe, die Vergebung meiner Sünden, eine vollkommene herrliche Gerechtigkeit in Christus, die vor Gott gilt. Darum weiß ich, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe, dass er in meinem Herzen wohnt und das Werk, das er angefangen hat in mir, das wird er auch vollenden bis auf den Tag seiner Erscheinung. Kannst du das so sagen? Also nicht das, was man auch oftmals findet in irgendwelchen Büchern, du musst diesen Schritt noch tun und jenen Schritt noch tun und dieses und jenes noch leisten an frommen Übungen, damit du dann den Heiligen Geist empfängst und von ihm erfüllt werden kannst. Nein, so komm als Sünder. Und wenn du ein Gotteskind bist, komm wieder ganz neu als Sünder. Gib zu, dass du dem Herrn nichts zu bringen hast, aber auch gar nichts. Lass dich vom Geist Gottes arm machen in dir selbst, damit du reich bist in Christus. Das ist der Weg zur Fülle des Heiligen Geistes. Jesus ist der Weg, auch da. Das Verwurzeltsein und Verbundensein in ihm bzw. mit ihm, dem Sünderheiland. Gnade ist es. Wir sagen es noch einmal. Die Bibel spricht von einer Eschätchen. Das ist eine Frau von Liebreiz. Gnade, Liebreiz, anmutige, eine anmutige Frau. Sie spricht von einem Ebenchen, das ist ein Stein von Anmut, ein Edelstein. Dann spricht sie von einem Livyatchen, das ist ein Kranz von Anmut, ein lieblicher Kranz. All das hat etwas mit Gnade zu tun, mit Chen zu tun. Und die Schönheit des Messias wird im Psalm 45, Vers 3 beschrieben mit den Worten, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Jetzt kommt's. Voller Gnade, Chen, sind deine Lippen, deine Worte sind voller Gnade. Das ist es, was uns, unseren Herrn Jesus Christus, so attraktiv macht, so schön macht in seinem Wesen. Das ist seine Gnade für Sünder, für dich und für mich. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird, Gnade, Gnade. Und so lasst uns getrost sein, im Blick auf Gottes Gnade in Christus, auch in Zeiten geringer Dinge, leben in einer solchen Zeit geringer Dinge. Haggai 2, 3, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Und es hat in der Kirchengeschichte immer solche Zeiten gegeben, Zeit des Mittelalters beispielsweise. Und zum Ende hin erleben wir das auch mehr und mehr, wenig Wirken des Heiligen Geistes in unserer Zeit, aber wir wollen nicht mutlos werden. Auch für uns kommt noch der Tag der Freude. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Ihr Lieben, Ende gut, alles gut, das gilt für Gemeinde Jesu, das gilt für den Bau des Reiches Gottes. Und das gilt für jeden Einzelnen, der dazugehört. Und was in unseren Augen sehr, sehr kümmerlich auszusehen scheint, das mag in den Augen Gottes groß und herrlich sein. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen.